Sie haben gesagt, Frau Reim, dass Sie auch froh sind, dass Mitarbeiter mit Migrationshintergrund in sozusagen ganz normalen, in Anführungszeichen, Nachrichtensendungen und so weiter arbeiten. Der Eindruck, den ich immer hatte, wenn ich so diese Diskussion verfolge, ist eher ein umgekehrter, und zwar, dass immer wenn es darum geht, um Repräsentation von Minderheiten, jetzt speziell in diesem Migrationsfeld, dass es so eine Art Rollcasting ist, dass sozusagen Ausländer immer Ausländer spielen und dass sie eben für ihre Belange eintreten und nicht als Teil der Gesellschaft ganz normal auftreten. Dass der Kommentar in der Tagesschau der türkische Mitarbeiter sprechen darf, wenn es um Migrationsthemen geht, aber nicht, wenn es um Themen von Gesundheitsvorsorge, was auch immer geht. Ist das denn eine ganz falsche Wahrnehmung?
Das mag in der Tat vor 10 Jahren so gewesen sein. Aber heute ist unsere Korrespondentin weltweit tätig, früher in Tunis, jetzt wieder zurück beim SWR. Die behandelt alle Themen aus dem großen Feld der Politik. Unser Kollege, der die Nachrichten macht, hat den sogenannten Migrationsvordergrund. Und Sie haben recht, vor etwa 10 Jahren war das eine Ausnahme. Und deswegen sprechen wir eben nicht nur mit Cem Özdemir, wir sprechen nicht nur mit Öcan Muslu, wir sprechen nicht nur mit Beksana Gilyan, sondern mit möglichst vielen, aber nicht mit dem Stempel. Und deswegen fand ich es so eindrucksvoll mit der Bluse, du bist die Putzfrau, du bist die Terroristin, sondern du bist ein Mitglied unserer Stadtgesellschaft.
Aber was doch sicher schon stimmt, ist, wenn wir in die Talkshows zum Beispiel gucken, wenn dann Menschen mit Migrationshintergrund eingeladen sind, dann doch dazu, um sich zu Islam oder zu Terror oder zu sonst was zu äußern, aber nicht zur Gesundheitspolitik, zur Verkehrspolitik, zu was auch immer. Also kann man nicht sagen. Haben Sie eine andere Erfahrung?
Mit meinem Namen Kubicki habe ich ja offensichtlich auch Migrationshintergrund und ich darf zu allem reden. Also.
Ja, ist... Ja. Ich würde das, das ist ja nicht unbedingt unser Fokus hier. Ich fand das Thema nur deswegen interessant, weil es geht, glaube ich, in der Diskussion darum, was sehen wir, wenn wir Fernsehen sehen, wen sehen wir, wie ist das, sehen wir ein Abbild unseres Landes? Und deswegen, ich würde es jetzt ganz gerne ein bisschen aufweiten. Und zwar, es geht, glaube ich, um alle möglichen verschiedenen Milieus und Gruppen und so. Und eine Gruppe, die ja auch etwas unterrepräsentiert ist mittlerweile im Fernsehen, ist die Jugend. Deswegen wollte ich Herrn Hager gerne mal einbinden, der ja sehr viel versucht, mit Internetprojekten auch, mit Arte Web und so weiter, diese Zielgruppe sozusagen einzubinden. Geht die gerade verloren? Fühlt die sich noch repräsentiert im Fernsehen? Gibt es noch Programm für die?
Sie sehen, die Rollen sind klar verteilt. Ich bin ja der Berufsjugendliche. Also wenn es um Jugend geht, dann bin ich dafür zuständig. Ich glaube, dass also auch in dem, was Sie gesagt haben, ein Punkt ist definitiv hervorzuheben, dass viele Leute, wenn wir über Qualität reden, alle sagen, aber ich schaue eigentlich gar keinen Fernsehen mehr. Das natürlich ein Riesenthema ist, dass wir auch sehen, also ich kann da nur aus Frankreich berichten, Arte ist in Frankreich auch aktiv, dass da inzwischen auch die Geräte so eingestellt sind mit Boxen, die das Fernsehen auch übers Internet empfangen, dass wenn ich den Fernseher anmache, dann kommt da gar kein Fernsehsignal mehr, sondern kommt ein Menü. Auf diesem Menü gibt es dann als Untermenü irgendwo noch Fernsehen. Aber davor gibt es die ganzen Apple-Anbieter, die ganzen großen Anbieter, die auch in ihrer Form Qualitätsfernsehen oder Qualitätsinhalte anbieten. Da gibt es eine ganz andere Konkurrenzsituation dann auch über das Internet. Und da müssen wir uns natürlich schon überlegen, wie wir uns als öffentlich-rechtlicher Sender da präsentieren in dieser Welt, um diese Zuschauer auch mit den Inhalten, auch mit den Inhalten in Kontakt zu kommen. Und der andere Punkt ist, wenn man nach Amerika schaut, da ist inzwischen so, Netflix, ursprünglich mal ein Anbieter der Videokassetten, versandt hat, ist inzwischen ein riesen Medienunternehmen und die haben es jetzt, ich glaube nächste Woche geht es online, eine 100 Millionen Euro teure Serie produziert, House of Cards, ohne jeglichen Sender, den stellen die komplett alle 13 Folgen ins Netz von Anfang an, da hat überhaupt kein Fernsehsender mehr überhaupt Zugriff darauf. Also die Realität verschiebt sich an der Stelle schon extrem, wenn wir jetzt über Qualität reden. Dürfen wir nicht vergessen, dass viele von denen diese Qualität einfordern. Ich stelle mich jetzt einfach mal hin und sage, Arte ist total nur Qualität. Wenn all die nur 15 Minuten in der Woche Arte gucken würden, dann wäre Arte Marktführer. Und deswegen ist diese Diskussion, Jugendliche oder nicht Jugendliche, ich bin dagegen zu sagen, deswegen engagiere ich mich auch in dem Bereich, dass die Jugend absolut nicht verloren ist und dass die Jugend weitaus mehr sich wieder für solche Inhalte interessiert und auch wieder eher sich diesen Anbietern auch widmet. Nur die Frage ist, ob das über den klassischen Fernsehweg ist.
Ist das denn eine Entwicklung, die vom Fernsehen oder jetzt von den Sendern, für die Sie sprechen, vorangetrieben wird, anerkannt wird? Also beim ZDF hat man sich da komplett verabschiedet davon, dass das Hauptprogramm das wichtigste Programm ist und sagt, egal wo wir unsere Zuschauer finden, wir versuchen alle Wege zu gehen, Herr Frey?
Also es gibt eine Erfolgsgeschichte des letzten Jahres, das ist ZDF Info, der Digitalkanal, der sich aus dem Dokumentationskanal entwickelt hat. Da haben wir im August 2011 eine Programmschema-Reform gemacht und sehr konsequent auf lange Formate, Dokumentationsformate, vor allem mit zeitgeschichtlichem Hintergrund umgestellt und sehen, dass der Marktanteil sich von 0,1 auf 0,6 im digitalen Markt bis zu 1,0% entwickelt hat. Mit gestern 2,2 Millionen Zuschauern, die mindestens für eine Minute dabei waren und sehr viele davon unter 50. Das ist eine Erfolgsgeschichte, die zeigt, natürlich nicht in der Dimension, wie Hauptprogramme das können, aber doch auf einem sehr relevanten Größenordnung, dass man auch mit einem qualitativ ansprechenden und hochstehenden Angebot ein jüngeres Publikum, ich spreche jetzt von den unter 50-Jährigen, aber man könnte das auch noch aufdröseln, erreichen kann. Aber ich will noch eine Bemerkung sagen zu der Kino, die ich hoch amüsant und unterhaltsam und provokativ fand. Nur in einem Punkt fand ich, haben sie sich zu einfach gemacht. Ich finde, dass es die Realität dieses Landes so gar nicht mehr gibt. Wir müssen doch alle einsehen, dass das Land mittlerweile zerfällt in aber Dutzende von Milieus, Städten, regionalen Färbungen, Altersgruppen, Ossis, Wessis, Männer, Frauen, Migrationshintergrund, mit Islamhintergrund, ohne Islamhintergrund, you name it. Wie wollen wir denn die alle erreichen? Auch Berlin ist doch mittlerweile zerfallen in diese unterschiedlichen Milieus. Und ich finde das auch okay, ich beklage das nicht. Ich glaube nur, dass wir alle, die wir den Job haben, das irgendwie zusammenzuhalten, auch Kompromisse machen müssen. Gucken Sie mal in die Bundesregierung, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund es dort gibt, in die Parteien, wie ist die Reichweite der Kirchen, der Gewerkschaften und so weiter. Da muss man, wenn man den Anspruch hat, alle erreichen zu wollen, echten, totalen Spagat machen, der manchmal besser gelingt und manchmal weniger gut gelingt.
Aber das ist ja genau der Punkt, um den sich viele streiten, immer wenn es darum geht, müssen öffentlich-rechtliche Sender, gehört es zum Auftrag öffentlich-rechtlicher Sender, möglichst viele Leute auf einmal gemeinsam zu erreichen, und kommt dabei nicht dann immer sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner raus?
So klein ist der Nenner gar nicht, wenn man sich anguckt, dass das öffentlich-rechtliche System insgesamt Frau Reim pro Tag vielleicht 40, 50 Millionen Menschen allein im Fernsehen erreicht, und wenn der Hörfunk dann dazukommt, ist das eine sehr gute Abdeckung, wenn ich das mal so sagen darf. Aber das hat die Gesellschaft auch verdient, in dem Moment, wo jeder seinen Beitrag dafür zahlen muss.
Ist es unser Job? Inhaltlich gemeint, sozusagen. Also der kleinste gemeinsame Nenner heißt man, wie schafft man es, was Sie ja ganz treffend beschrieben haben, dieses Zerfallen in Milieus, mit einer Fernsehsendung zusammenzubinden? Das funktioniert dann bei Wetten, dass sitzen alle am Lagerfeuer zusammen noch?
Ich finde, Sie müssen sich jetzt entscheiden, was Sie wollen. Ob Sie die massenwirksame Show haben, die wirklich sozusagen alle ums Lagerfeuer versammelt, das gibt's auch und das funktioniert auch in Einzelfällen bei Wetten, dass und sogar beim Tatort, der ja gar nicht so anspruchslos ist, sondern doch einen ganz guten Blick in die Realität der Gesellschaft bietet. Aber das funktioniert auch bei den Nachrichten. Die ZDF-Heute-Nachrichten einschließlich des Heute-Journals werden jeden Tag von 10, 12 Millionen Leuten gesehen. Und das ist kein kleinster gemeinsamer Nenner. Das ist eine ziemlich gute Abdeckung über das Geschehen, die Hintergründe im In- und im Ausland. Ich finde, da machen wir den Job, den der Beitragszahler von uns auch erwarten kann.
Aber ist denn die Ambition nicht grundsätzlich da beim Fernsehen, also bei Ihrem Haus, Sie sprechen für Ihr Haus, möglichst oft, möglichst so viele Menschen wie möglich sozusagen zu versammeln und mit allen Kompromissen, die das dann eben bedeutet.
Ich finde, solange wir den Beitrag bekommen, und das ist ja die jüngste politische Entscheidung, müssen wir auch mehrheitsfähig sein. In dem Moment, wo wir nicht mehr mehrheitsfähig sind, verlieren wir doch den Anspruch darauf. Dann machen wir den Job nicht richtig. Aber darauf hat der Kollege ja hingewiesen. Und das ist ja auch die Entwicklung der letzten 10 Jahre. Vor allem fürs ZDF. Vor 10 Jahren hatten wir ja nur ein Hauptprogramm. Jetzt machen wir 3 Digitalkanäle. Wir sind dann Arte, Phoenix, Dreisat, dem Kinderkanal beteiligt, sind online unterwegs. Und natürlich ermöglichen uns die neuen Plattformen auch spezialisierte Angebote, auch für spezialisierte Zielgruppen. Und das funktioniert bei den Kindern sehr gut. Bei den Jugendlichen, sagen wir, die Gruppe so von 14 bis 29 ist ganz, ganz schwierig, weil da die Lebenswelten sich verändern. Die Leute sind viel unterwegs. Da spielt der Computer mittlerweile eine große Rolle. Meine Tochter, die ist 24, hat auch kein Fernsehen mehr. Aber die nimmt Fernsehen übrigens nicht nur ZDF, sondern international. Die guckt amerikanische Serien auf ihrem Laptop. Das ist auch okay so. Und wenn die Phase vorbei ist und wenn die Familienphase kommt, die heute ja ein bisschen schwerer ist, kommen Leute auch wieder zurück.
Aber Herr Frey, mit dem Lagerfeuer, wenn ich da mal kurz einhaken darf, gut, Wetten, das, okay, aber eine ganz große Lagerfeuerfunktion erfüllen ja auch die ganzen Sportberichterstattungen. Und warum müssen wir dafür unsere Rundfunkgebühren Ausgaben geben, weil das ist ja in der Tat was, das würden ja andere Sender auch zeigen, Fußballspiele, warum die teuren Rechte sozusagen mit dem Geld erkaufen, mit dem man dann ja auch Dinge machen könnte, die dann deswegen nicht sozusagen produziert werden können und gesendet werden können.
Weil es sich einfach als eine Erfahrung herausgestellt hat, dass Sport und Fußball vor allem die, ich sage es jetzt mal ganz kühl, die Ware ist oder der Inhalt, der diese Klammerfunktion ermöglicht. Das ist einfach
also
das,
haben Sie was auch so Sport nichts zu liefern, um die Gesellschaft zusammenzuhalten?
Das ist jetzt so eine leicht dahingesagte These, Frau Pohl. Aber es ist eine Frage war es eigentlich nicht, es war eine Feststellung. Es ist eine Realität, dass wir zum Beispiel gestern Abend hatten wir Champions League. In der Halbzeitpause der Champions League haben 6 Millionen Leute das Heute-Journal gesehen. Davon waren 2 Millionen unter 50. Anschließend platzieren wir nicht Krimis oder sonst eine unterhaltsame Ware, mit der man Quotenoptimierung betreiben könnte, sondern wir platzieren das Auslandsjournal. Mit einer Reportage zum Beispiel über die weltgrößte, wie sagt man, Pilgerreise, Pilgrimage in Indien. 32 Millionen Hindus, die in den Ganges gehen, um dort ihre Rituale zu feiern. Wie geht das eigentlich? Was steckt dahinter? Was für eine logistische Leistung ist das? Das haben wir nach der Champions League gesendet mit einer überdurchschnittlichen Quote, weil da gibt es den Flow-Effekt auch bei den jungen Leuten. Wir brauchen den Fußball, wir brauchen den Sport, weil es quasi ein Schlüssel ist, damit wir das junge Publikum nicht verlieren.
Aber was wird diese Köder-Rhetorik, die hört man ja immer wieder.
Welche Rhetorik?
Köder. Sie müssen Köder auslegen, damit das Publikum kommt. Und dann, wenn Sie sie haben, können Sie sie in qualitativ hochwertigere, politisch relevantere Formate rüberziehen, sozusagen.
Ich glaube,
was würde denn passieren, wenn das Auslandsjournal weniger Zuschauer hätte? Was wäre da verloren? Würde das nicht eine Chance bieten? Welcher gesellschaftliche Schaden ist damit angerichtet?
Ich glaube, dass jeder, der öffentlich unterwegs ist, jeder Publizist nochmal natürlich auf eine große Reichweite Wert legt, darauf Wert legt, wahrgenommen zu werden. Und das gilt für uns. Und dass man damit auch einen Schuss Unterhaltsamkeit reinbringt, haben wir heute Morgen auch erlebt. Die Keynote war ja irgendwie auch unterhaltsam und deshalb attraktiv. Und selbst die FAZ hat sich ja entschlossen, auf der Seite 1 viel Platz zu machen für ein Schmuckbild und dafür einen Dreispalter zu harten politischen Inhalten zu streichen. Wahrscheinlich, weil es sich besser verkauft, wenn es am Kiosk liegt. Also ich glaube, da sind wir nicht die Einzigen, die sozusagen mit unterhaltsamen Elementen versuchen, unser Publikum zu finden.
Ja auch keiner dem
Darf ich kurz unterbrechen, weil die Männerdominanz hier langsam
unangenehm
wird. Wir wollen gerne auch mal die jungen Damen an meiner rechten Seite zu Wort kommen lassen. Habe ich das gut gemacht?
Ja. Super, aber wir verstehen schon, dass die FAZ nach links blickt. Nein, ich werde die Sache mit den Sportrechten sehr häufig gefragt. Und mir ist es damit, Frau Pohl, sehr ernst. Nicht nur, weil ich fußballverrückte Söhne habe. Die Sportrechte gehören in der Tat zu so etwas wie, finde ich, kollektivem Volksvermögen. Wir dürfen nicht zulassen, dass Sportübertragungen im Pay-TV verschwinden. Wir müssen es ermöglichen, dass Leute, die jeden Monat ihren Beitrag zahlen, auch bei uns massenattraktiven Sport sehen. Wir können uns nicht konzentrieren auf Synchronturmspringen und Rasenschach. Das ist meine feste Überzeugung, denn die Leute, und ich weiß, dass auch welche hier sind, sie würden es jetzt nur nicht zugeben, die wahnsinnig gerne große Fußballspiele sehen, wollen die auch im sogenannten Free-TV, also im frei empfänglichen Fernsehen sehen. Und der Punkt ist doch, dass es die Mischung macht. Ich kann doch nicht erwarten, dass eine Kultursendung super tolle Einschaltquoten hat. Das will ich auch überhaupt nicht. Wenn eine Kultursendung auf irgendwas wie 3, 4, 5% kommt, bin ich begeistert. Ich brauche aber auch so etwas, und das ist wirklich mit dem gesellschaftlichen Bindemittel des massenattraktiven Sports, was breite Mehrheiten begeistert. Und am Ende muss die Mischung stimmen. Und man kann sehr gut Klage darüber führen, wenn die Mischung nicht mehr stimmt. Aber meiner Meinung nach strengen wir uns sehr an, dass die Mischung stimmt. Und wenn es nach mir ginge, würden wir nie eine einzige Frage nach Quoten an die Kleinen, die speziellen Dinge stellen, die sich an Kleine, an spezielle Publika wenden. Mir ist das sowas von Schnurz, ob Arte 0,7 oder 0,8% Zuschauer hat. Das ist mir vollkommen egal. Das ist ein Spitzenangebot und das kann sich nur an kleine Publika wenden. Und so denke ich, müssen wir die Frage der Quote immer differenzieren.
Darf ich jetzt auch mal einmischen? Ich bin ja nicht nur hier optisch, sondern vielleicht...
Wollte Sie ja auch gerade fragen, ob Sie mir das vielleicht erklären können, oder ob Sie...
Zunächst einmal möchte ich auf den wirklich bemerkenswerten Vortrag eingehen, wobei ich dann sagen muss, es ist nicht nur die Frage, ob die Lebenswirklichkeit im Fernsehen abgebildet wird, sondern wir müssen uns fragen, was wollen Menschen im Fernsehen eigentlich sehen, erstens. Und die viel wichtigere Frage ist, und da schlängeln sich die beiden, die von öffentlich-rechtlichen Medien kommen, ja drumherum, erfüllt das deutsche Fernsehen, ZDF und ARD noch das, was der Gesetzgeber sich eigentlich gedacht hat, bei einem Programmauftrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja gebührenfinanziert ist. Nicht? Also auch, wenn man bei SAT und RTL Fußball guckt, ist das Free-TV momentan und nicht nur Sky. Und diese Frage, die diskutieren wir gleich nochmal, ist der Bildungsauftrag, der Informationsauftrag, der kulturelle Auftrag noch in ausreichendem Maße erfüllt. Und ich kann sagen, mittlerweile kann man durchaus skeptisch sein, weil selbstverständlich sich die öffentlich-rechtlichen Sender an den Quoten orientieren, der mit ihnen konkurrierenden freien privaten Sender. Wir reden nicht von Sky. Und man mag es mir hier nachsehen, es gibt auch intelligentere Formen, Informationen unterzubringen, als die, die ich gegenwärtig bei den öffentlich-rechtlichen Medien sehe. Ich sehe, dass sich die Darstellung von Heute und Tagesschau an RTL orientiert hat, weil der Anchorman von RTL schlicht und ergreifend mehr Menschen begeistert hat in der Art und Weise, wie er Informationen präsentiert hat. Ich sehe für mein Leben gern beispielsweise amerikanische Serien, Boston Legal beispielsweise, weil dort gesellschaftliche Konflikte mit sehr viel Information sehr unterhaltsam dargeboten werden, was im deutschen Fernsehen äußerst selten passiert. Ich sage nicht, dass es nicht passiert, aber äußerst selten passiert. Und ich sehe mit wesentlich größerer Distanz und Skepsis die Tatsache, dass selbstverständlich, Herr Frey, Sportsendungen auch deshalb akquiriert werden, weil sie auch Werbemöglichkeiten bieten für öffentlich-rechtliche Rundfunkträger. Das war eigentlich nicht der Sinn der Veranstaltung, nicht bei dem dualen System, was wir haben. Und es war auch nicht der Sinn der Veranstaltung, dass man in Spartenkanäle ausweicht, eigentlich, um den Programmauftrag zu erfüllen. Aber das ist sozusagen der Ansatz meiner Kritik.
Aber ja. Herr Kubicki, das muss ich mal widersprechen. Wir können für Sportveranstaltungen nicht zusätzlich werben. Die Regulierung bis 20 Uhr, 20 Minuten pro Tag, gilt auch bei...
Diese Sendung wird präsentiert von Radeberger, ist nicht auch bei Ihnen,
seit diesem Jahr nicht mehr. Sie sind da nicht ganz auf der Höhe der Zeit, Herr Kubicki.
Übrigens seit diesem Jahr nicht mehr. Wir haben jetzt genau 20...
Auch in der Beurteilung des Programms muss ich Ihnen widersprechen. Also die RTL-Nachrichten so 1:1 zu setzen mit Heute und Tagesschau, Da kann ich nur sagen, gucken Sie sich das mal an, wie hoch die Politikanteile sind, wie hoch die Auslandsanteile sind. Und vielleicht fragen Sie sich auch mal, wie viel Politik überhaupt bei RTL und Sat.1 vorkommt, wie Ihre Partei da repräsentiert wäre, wenn es nur die gäbe sozusagen. Also ich glaube, Sie würden da einen schlechten Deal machen.
Aber seine Partei ist doch am häufigsten repräsentiert in der Heute-Show, die es ja vielleicht ohne die FDP auch gar nicht gäbe.
Ja, die ist ja schon Kult jetzt auch. Ne?
Aber dann, und daran würde ich auch gerne eine Frage anschließen, warum eigentlich die ganzen wirklich innovativen, spannenden Formate in diese Spartensender oder in diese Spartenbereiche abgedrängt werden. Warum seid ihr als öffentlich-rechtliche Sender da nicht mutiger, um dann auch die Jugend vielleicht über solche innovativeren, spannenderen, witzigeren, mutigeren Formate auch reinzuziehen und nicht nur das Schmiermittel Sportveranstaltungen zu bemühen?
Bin ich schon wieder dran? Also ich mache es gerne, aber ich will niemanden hier dominieren.
Ja? Ich hätte es ja auch Sie mal angucken können. Ich habe auch schon wieder so ein Links.
Liegt doch nur daran, dass Sie nach links blicken. Ist schon in Ordnung. Also, Herr Kubicki, wir erfüllen in der Tat unseren Programmauftrag. Jeden Tag. Wir erfüllen ihn mal besser und mal schlechter. Aber wir beide können zusammen mal durch die Programme gehen. Und Sie finden an jedem Tag etwas Tolles, etwas Spannendes, etwas Interessantes aus der Kultur, aus der Wissenschaft, aus der Politik, aus der Wirtschaft. Ich verstehe das Bashing der Spartenkanäle nicht. Für mein Gefühl hat der intelligente Zuschauer und die Zuschauerin sowieso einen sehr gelenkigen Daumen an der Fernbedienung. Ein verstorbener Kollege hat mal von der rattenhaften Intelligenz des Publikums gesprochen. Ich fand das nicht so schön. Aber es trifft zu, dass die Menschen finden, was sie wollen. Wenn ich unterwegs bin, in Auditorien wie Ihnen, sagen die Leute in der Regel, Fernsehen ist sowieso scheiße, wenn ich irgendwas noch sehe, dann Arte. Ich kenne eigentlich nur Leute, die so sprechen in meinem Bekanntenkreis. Wenn das in der Tat so wäre, hätte Arte die Einschaltquoten von Bauer sucht Frau und umgekehrt. Denn die Zuschauer von Bauer sucht Frau, etwa 8 Millionen, sind besser organisiert als die anonymen Alkoholiker. Es gibt so gut wie keine Bekenner. Und das, denke ich, müssen wir in der ganzen Diskussion, Herr Kubicki, ein bisschen betrachten. Sie finden bei uns Spitzenangebote. Jeden Abend, in jedem unserer Programme. Nur, wir dürfen und können in einem freien Land leider niemanden zwingen, die zu sehen. Aber es gibt sie und wir erfüllen unseren Programmauftrag. Und manchmal erfüllen wir ihn nicht so gut. Der Punkt ist, ich habe gestern mit deutschen Filmschaffenden gesehen. Die sind gar nicht so scharf drauf, dass wir uns jetzt auch auf die amerikanischen Serien werfen. Richtig ist aber, wir haben dafür zu lang gebraucht. Aber ich kann Ihnen sagen, die deutsche Filmindustrie, die deutschen Filmschaffenden waren mittelbegeistert.
Dass würden sich bestimmt auch freuen, wenn Sie eigene Serien produzieren machen.
Ja. Stellen Sie sich mal vor, es kommt zum Äußersten, wir produzieren eigene Serien. Wir produzieren nicht nur jene Serien, die Sie, Herr Staun, mir gleich vorhalten werden, nämlich um Himmels Willen und in aller Freundschaft. Wir produzieren auch Türkisch für Anfänger, wir produzieren auch Weißen See und wir produzieren auch Mord mit Aussicht und vieles andere.
Frau Ramm, es wäre schon ziemlich komisch, wenn mit 9 Milliarden Euro pro Jahr Sie nicht wenigstens ansatzweise den Programmauftrag erfüllen würden. Denn
schon wieder mehr geworden, Herr Kubicki, schon wieder mehr geworden.
Es werden 9 Milliarden werden nach der Haushaltsreform.
Davon weiß ich nichts. Das sind Berechnungen des Handelsblatts, die nur dem Handelsblatt zugänglich sind.
Also auch mit 7,6 oder 7,8 Milliarden Euro würde ich ja erwarten, dass wenigstens ein Teil des gesetzlichen Auftrages erfüllt wird. Die Frage ist ja,
Sie haben es doch gerade bezweifelt. Also musste ich Ihnen sagen, wir erfüllen ihn schon.
Nein, ich habe nicht bezweifelt, dass es die Tagesschau und die Tagesthemen gibt.
Wir sprechen von ganz anderen Dingen.
Ja, aber Sie tun immer so, als sei das öffentlich-rechtliche Fernsehen das Einzige, was qualitativ hochwertige Produkte anbietet. Das können Sie bei RTL und Sat auch sehen. Die Frage ist, also ich teile einen Teil der Kritik beispielsweise von Norbert Lammert. Die Frage ist, ob Sie Ihren Informations-, Bildungs- und kulturellen Auftrag in angemessener Weise erfüllen. Und darüber diskutieren wir. Sie fühlen sich nicht immer gleich angegriffen. Ich bin ja ein Vertreter des dualen Systems. Aber gleichwohl ein Beispiel.
Bitte.
Die Aschermittwochsreden, man kann von denen halten, was man will. Ob die politisch informativ sind, weiß ich auch nicht genau, sind übertragen worden von Phoenix, von N24 und von NTV. Die beiden Sender, die ja Massenreichweite haben, ARD und ZDF, haben sich da locker rausgehalten.
Ich sehe leider kein Argument gegen das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Ich vermag nicht zu erkennen, dass Phoenix kein öffentlich-rechtlicher Sender ist. Ich schätze den Bundestagspräsidenten über alle Maßen. Er übt diese Kritik seit Jahr und Tag. Wir haben 4 Jahre hintereinander die Gedenkstunde, bei der er uns jetzt gerade wieder verprügelt hat, im ersten deutschen Fernsehen übertragen. Der Punkt ist, Herr Lammert würde sich wünschen, dass wir alle Bundestagsdebatten im ersten deutschen Fernsehen übertragen.
Das wäre abschreckend.
Das wäre nicht demokratiefördernd, sagt hier ein Mitglied der politischen Gruppe in Deutschland. Dafür ist aber Phoenix erfunden worden und ich schwöre Ihnen, dass es mit einem ganz normalen, mit einer normalen Ausstattung, wie wir sie alle haben, jeder von uns in der Lage ist, das zu finden, wenn er das will. Und deswegen geht diese Kritik für mich an der Sache vorbei. Es ist vorhanden, es darf und kann gefunden werden. Dann soll man doch nicht so tun, als gäbe es das nicht.
Ich würde gerne noch einen Einwurf machen, Frau Pohl, und auf Ihre Frage antworten oder dazu was sagen, ob wir die Innovation sozusagen ins Digitale oder zu Arte abschieben. Das ist nicht der Fall. Im Gegenteil ist es so, dass das, was wir Neues probieren, sei es bei ZDF Neo, bei ZDF Info oder auch bei den gemeinsamen Geschichten, die wir mit der ARD machen, einen ungeheuren Ausstrahlungseffekt aufs Hauptprogramm hat. Wir können uns das übrigens auch gar nicht leisten, sozusagen immer nur exklusiv und Neues und Dinge, die nur dort ausgestrahlt werden, für diese Randprogramme zu produzieren. Sondern in der Regel ist es so, dass Dinge zum ersten Mal dort ausgestrahlt werden und dann im Hauptprogramm übernommen werden. Übrigens nicht zum immer Beispiel? Komplette Sendungen, sondern Sendungsbestandteile. Wir machen zum Beispiel bei ZDF Info eine Geschichte, die nennt sich Berlin Politics. Politik für ein Publikum, sagen wir mal, zwischen 25 und 40. Sehr zugespitzt, manchmal skurril, Moderationen, die man dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen gar nicht zutrauen würde. Beiträge, die zum Teil auch laufen in Berlin direkt, in unserer Sendung am Sonntag um 19.10 Uhr. Und die Macharten dieses jüngeren, frecheren Magazins finden sich auch im Hauptprogramm. Wir müssen es ausprobieren. Und das hat einen kolossalen, und das könnte ich Ihnen jetzt an vielen Beispielen runterdeklinieren, Ausstrahlungseffekt. Wir müssen aber auch vorsichtig sein, damit wir das große Publikum auf dem Hauptprogramm nicht verlieren. Das ist nämlich, das reagiert auch verschreckt, wenn wir sozusagen zu radikal mit Neuerungen umgehen. Das sagt jeden Morgen die Einschaltquote. Jeden Morgen kann ich Ihnen das sagen.
Aber das kann doch nicht sein, also wirklich, Entschuldigung, es kann nicht sein, dass Sie mir sagen, oh mein Gott, es ist keine Quote, damit es ein bisschen gleichförmiger angeht. Sie sind öffentlich.
Also ich halte das für eine total weltfremde Argumentation. Entschuldigung, es ist eine weltfremde Argumentation. Ja, Sie haben als Konsument aber einen immer wachsenden, mittlerweile vielleicht zu großen Range von öffentlich-rechtlichen Sendern, wo Sie das, was Sie vielleicht im Speziellen interessiert, auch finden werden. Aber es geht jetzt hier um die Frage, was können wir in den Hauptprogrammen ARD und ZDF im ersten und im zweiten auch mit einer Massenwirksamkeit und ohne den Anspruch zu formulieren, alle in diesem Land, alle, die bezahlen, auch zu bedienen, bieten und nicht bieten. Das ist eine schwere Entscheidung, vor der wir auch jeden Tag stehen.
Frau Reim, Sie wollten noch was sagen. Ich wollte aber noch gerne eine Frage einwerfen, wer auch immer Sie dann beantworten will. Der Auftrag, es wurde jetzt hier viel geredet davon, Herr Freiherz gerade wieder gesagt, dass man möglichst viele Menschen erreichen muss, dass man, Sie haben vorhin die Wettbewerbssituation geschildert und den nervösen Zuschauer mit seiner Fernbedienung. Steht das denn im Rundfunkstaatsvertrag? Steht im Auftrag irgendetwas davon, wie viele Menschen man zu erreichen hat, möglichst viele Menschen zu erreichen, sozusagen diese Konsens, so ein Konsensfernsehen zu machen?
Also, ich versuche immer, mich der Realität anzunähern. Die Realität heißt, die FAZ hat lieber mehr Leser als weniger.
FAZ ist nicht von Gebühren
gerechnet. Ich weiß, es ist mir klar, mein Satz war noch nicht zu Ende. Die FDP hat lieber mehr Wähler als weniger.
Ach, das merkt man gar nicht.
Es ist...
Wir erfüllen den Programmauftrag.
Weder verboten, Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen wollen, noch steht im Staatsvertrag, sie müssen aber 200.000 Zuschauerinnen pro Stunde erreichen, sonst Prügel. Nein, das wissen Sie auch, dass es nicht im Staatsvertrag steht. Gleichwohl, und das richte ich jetzt an Sie, ist die Sache doch einleuchtend. Alle Menschen, theoretisch, zahlen für das, was wir machen. Dann ist unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, an unterschiedlichen Plätzen mit unterschiedlichem, wie soll ich sagen, Granulat, Angebote für große Mehrheiten und für kleine Minderheiten zu machen. Das ist die Kunst. Und wir dürfen nicht so tun, als sei es scheißegal, ob uns irgendeiner sieht oder zuhört. Denn wenn es so wäre, dass wir eine Quote hätten wie Arte, alle lieben Arte, prima. Wenn wir die im ersten deutschen Fernsehen hätten oder im zweiten deutschen Fernsehen, würde als erstes die Zeitung mit den großen Buchstaben und als zweites gewisse Politiker, ich nenne keinen Namen, sagen, wofür sollen denn alle zahlen, wenn es 0,7% der Menschen sehen? Die Legitimationsbasis des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, und das ist mir sehr ernst, lässt sich nicht aufrechterhalten ohne Zuschauerinnen und Hörer. Das geht nicht. Aber unser Job ist es, und den machen wir gut oder schlecht oder mittel, zu tarieren, was sind Formate, was sind Angebote, die sich an große Mehrheiten richten und an kleine Minderheiten. Wenn bei uns im kleinen RBB die Tagesschau, Quatsch, die Berliner Abendschau 4% Einschaltquote hätte, dann wäre ich in Sorge. Die soll ungefähr um die 30 haben, wenn es geht. Wenn unser Kulturmagazin Stilbruch 5% hat, gratuliere ich den Kolleginnen herzlich und bin außerordentlich fröhlich. Ich finde das aber auch nicht so schwierig, das zu tarieren. Nur eines darf nicht passieren, dass wir faul, einförmig und gleichförmig werden. Als die Kollegen kamen zu mir und sagten, Frau Reim, es gibt da ein Wahnsinnsprojekt, das heißt 24 Stunden Berlin. 24 Stunden, keine Tiere, keine Menschen, keine Sensationen, sondern Berlin. Habe ich nach einer Minute gesagt, wir müssen das machen. Wir müssen es probieren und es ist übrigens vollkommen Schnurz, ob es irgendeiner sehen will. Das ist eine fantastische Idee. Und was hat sich herausgestellt? Es wollten sehr viele sehen. Also, wir müssen uns was trauen. Das ist ganz wichtig.
Aber ich weiß nicht, ob Sie gerade gemerkt haben, was für einen Trick Sie gerade angewandt haben. Ja, niemand von uns zahlt die Gebühren freiwillig. Die werden schlicht und ergreifend abgenommen. Wenn Sie, das, was Sie gesagt haben, wir müssen eine möglichst große Anzahl von Menschen erreichen, weil die ja uns bezahlen, würde gelten, wenn sie tatsächlich freiwillig bezahlen. Beim Bezahlfernsehen ist das die entscheidende Frage. Die Frage, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk beantworten muss, ist es, ob es eine Mengenkonkurrenz geben muss oder eine Qualitätskonkurrenz. Und Sie sind momentan dabei, glauben Sie mir das, in eine Mengenkonkurrenz zu gehen, immer zu sehen, was machen die Privaten? Können wir denen was entgegensetzen, um mindestens genauso viele Zuschauer zu erreichen wie die Privaten? Sie organisieren, wenn Sie wissen, wie die Sendefolge ist bei RTL und Sat.1 im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, etwas dagegen, um Zuschauer von denen abzuwerben. Sie stellen sich in der Situation nicht mehr die Frage, also ich meine, Sie persönlich meine ich jetzt nicht, aber Sie, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, stellen sich nicht mehr die Frage, ist es das eigentlich, was wir erfüllen sollen. Wenn ich Herrn Frei höre, ich kann das nur vom Schleswig-Holstein-Magazin beurteilen, da findet Politik 2 Minuten mehr statt als bei Sat.1, aber auch nur 2 Minuten mehr, weil man den Programmauftrag erfüllen will. Ansonsten ist das das Gleiche. Da wird der Bauer gefragt, da wird der umgestürzte LKW präsentiert, da werden Land und Leute porträtiert, weil man so glaubt, die Menschen zu erreichen. Aber ist die, meine Frage, ist das immer noch innerhalb des Programmauftrages? Und die weitere Frage ist, und deshalb sitzen hier einige hier, glauben Sie nicht, dass man tatsächlich auch mit besserer Qualität im Zweifel dann auch mehr Menschen erreichen kann und nicht auf die Mengensendungen gehen muss?
Darf ich mal, genau, ich wollte
Ich kann mich ja so zurücklehnen, Arte ist ja alles super. Nur dass auch allen klar ist, wir sind ja
auf die Quote.
Die ist ja wurscht anscheinend. Wir sind auf der Berlinale hier. Auf der Berlinale laufen 33 Co-Produktionen von Arte. Jetzt kann ich auch sagen, super Arte. Aber ich verschweige an der Stelle nicht, dass das von den 33 mindestens 20 von ARD und ZDF sind. Co-Produktion mit Arte, also die Leute, die ARD und ZDF an der Stelle kritisieren, an der Ausstrahlungsseite kritisieren, die dürfen nicht vergessen, dass ein Großteil, was Arte anbetrifft, ein sehr großer Teil der Gelder, die zu Arte kommen, in die Produzentenlandschaft gehen, um genau solche Filme zu produzieren, und da ist ARD und ZDF mit drin.
Herr Hacker, können Sie noch mal kurz erklären, was ist denn, wäre Ihr Verständnis von der Erfüllung des Auftrags? Ist Arte zum Beispiel ein Sender, der sagt, wir müssen möglichst viele Menschen erreichen, oder versuchen Sie, ist es sozusagen die kleine universitäre Zusatz zu ZDF, wo sozusagen die Zuschauer ausgebildet werden fürs Hauptprogramm, oder wie darf man das verstehen?
Nee, also wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, ich glaube absolut an das Öffentlich-Rechtliche und bin auch der Meinung, dass die Inhalte, die dort produziert werden, auch ihre Zuschauer haben und auch ihre Zuschauer finden. Die Frage ist, ist Fernsehen noch das Medium für jüngere Menschen, und was kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk tun, um die Inhalte, die ja meiner Meinung nach wirklich die gut sind und die auch sehenswert sind, in dieser Vielfalt an Angeboten auch auffindbar zu machen. Da experimentieren wir als kleiner Sender relativ viel, weil wir müssen das, weil wir generell ein Problem haben, dass die Leute uns nicht finden. Und deswegen ist mein Anliegen eher die Einschränkung, die wir da auch von der Politik, die öffentlich-rechtlichen Sender bekommen haben, um sich auch mit neuen Medien zu beschäftigen, dass das natürlich an der Stelle ein bisschen schwierig dann für uns ist, wenn ich nach Frankreich schaue. Arte bekommt die Hälfte seiner Gebühren auch aus Frankreich, und da ist im Auftrag mit drin, dass wir im Internet aktiv sein müssen, dass wir Innovationsmotor an der Stelle sein müssen, weil es die Geschäftsmodelle da noch nicht gibt und weil wir da auch mit unseren Inhalten ein anderes Zielpublikum finden können. Und nur noch einen Nebensatz für alle die bei der Fußball vorhin geklatscht haben. Muss auch allen klar sein, dass sie 50 Euro jedes Jahr zahlen, um das in HD zu empfangen.
Ein Monat ZDF kostet ein Cappuccino, auch mal so die Relation klarzustellen. Ich würde gerne noch zwei Sachen sagen. Herr Staun, meine Erfahrung als Chefredakteur ist leider nicht so, dass Qualität sozusagen um der Qualität willen wahrgenommen wird, sondern dass sehr häufig auch die Kollegen aus den gebildeten Feuilletons Filme daran messen oder Dokumentationen daran messen, wie die Einschaltquote war. Ich kann Ihnen ein bitteres Lied davon singen. Wir versuchen im ZDF einen Dokumentationsplatz am Dienstag um 20.15 Uhr, mitten im Feuer des Hauptabendprogramms, wo die geschätzten Kollegen der ARD sehr erfolgreiche Serien platzieren. Bei RTL läuft CSI Miami, bei Sat.1 ich weiß nicht was. Wir versuchen dort zwei Informationsprogramme zu platzieren, eine 45-minütige Dokumentation und um 21 Uhr Frontal 21. Ich bekomme wenig Anerkennung dafür, dass wir dort jüngere Formen, neue Formen, jüngere Themen auf dem Dokumentationsplatz ausprobieren, sondern lese immer nur bei DWDL, und es hat ja durchs Internet auch noch eine weitere neue Wahrnehmung empfunden, aber auch die Kollegen vom FAZ-Feuilleton schließen sich da an, ZDF-Zeit schon wieder nur 6,8%. Also, und die Gleichung, schlechte Quote, schlechtes Produkt, kommt auch oft ganz automatisch. Da muss man sehr, sehr selbstbewusst sein, um das Qualitätsbewusstsein durchzuhalten und um die Kollegen, die das machen, nicht zu entmutigen. Also da sind wir auf dem Markt, und übrigens bekenne ich mich auch dazu, dass wir auf dem Markt sind. Wenn wir uns vom Markt verabschieden, wird am Ende auch die Qualität leiden.
Herr Frey, aber also, Sie müssen sich doch nicht von Menschen beeindrucken lassen, die Dschungelcamp für Grimme-Preis verdächtig halten. Also
das machen wir auch nicht. Das macht der von Ihnen gelobte Sender RTL.
Das Dschungelcamp?
Ja.
Ja, aber die haben das nicht für Grimme-Preis verdächtig gehalten. Das waren Leute aus dem Feuilleton, die Sie gerade skizziert haben.
Ja, so ist es. Also man wundert sich schon manchmal sehr. Ja.
Wäre es denn eigentlich besser, wenn die Öffentlich-Rechtlichen überhaupt nicht mehr ihre Quote messen würden? Dass man sagt, wir befreien uns davon?
Nein, ich glaube nicht. Also ich sehe die Quote positiv. Weil mir die Quote sagt, wie das, was wir machen, ankommt. Und ich habe es eben schon mal gesagt, jeder Publizist, jeder Journalist, auch jeder Schauspieler und jeder Regisseur will, dass sein Film, sein Fernsehspiel, seine Dokumentation, das Heute-Journal von einem großen Publikum, möglichst großen Publikum gesehen wird. Und ich finde, es gibt uns einen Anhaltspunkt auch in einer sehr vielfältigen Gesellschaft. Kommen wir bei den Jungen an? Wie kommen wir bei Männern und Frauen an? Erreichen wir mit dem Programm den Osten? Das sind doch lauter so Fragen, vor denen wir stehen und zu denen eine ziemlich genaue Zuschauerforschung uns auch Unterlagen geben kann. Und für mich sind das wichtige
Anhaltspunkte. Darf ich mal ein ketzerisches Wort sagen? Entschuldigung, ich gucke jetzt auch nur nach links.
Ja. Das kommt auch die nicht FDP guckt neuerdings wieder nach links. Ne? Also, Herr Kubicki, ich muss Ihnen widersprechen. Ich muss Ihnen widersprechen, was die Qualität und Form unserer Nachrichtensendungen angeht. Helmut Thoma hat ja nicht ganz ohne Grund gesagt, man könne die Tagesschau auch in lateinischer Sprache und mit zwei Kerzen lesen. Das heißt, die Tagesschau ist ein konservatives, sturzsachliches Nachrichtenformat. Und wir haben sie eben nicht an RTL angepasst. Wir machen nicht auf mit Katies Schwangerschaft und dem Formel-1-Ergebnis. Die Tagesschau hat zu 60-90% reiner Inhalte der absoluten Tagespolitik und das weltweit. Wir haben auch nicht den Fehler gemacht, die Perspektive auf deutsche Politik zu verengen. Also bei den Nachrichtensendungen sehe ich keinerlei Anpassung. Was die Unterhaltung angeht, sehe ich momentan einen gerade sehr interessanten Trend. Das Dschungelcamp wird, wie das Grimme-Institut sich beeilt, in einem sehr gewundenen Brief und mehreren Kafka-Zitaten mitzuteilen, von unabhängigen Jurys für einen Grimme-Preis vorgeschlagen. Damit habe ich ein Problem, denn beim Grimme-Preis ging es nach meiner Meinung immer um Qualität. Dann blättere ich nach in den deutschen Feuilletons der sogenannten Qualitätszeitung. Was finde ich dort? Lange Episteln existenzphilosophischer Art, was da wohl alles verhandelt werden könnte in diesem Dschungelcamp. Mir war das bislang nicht aufgefallen, aber ich stelle fest, das ist kein Zufall, dass es für den Grimme-Preis nominiert wird. Da gibt es einen Trend in deutschen Qualitätszeitungen im Feuilleton, absolut positiv über sowas zu schreiben. Und da finde ich, sollten wir uns an eine Qualitätsdebatte nicht drücken, dass das Dschungelcamp, wie Sie wissen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit gesendet wird und es praktisch niemand sieht, ist sowieso klar.
Können wir, glaube ich, jetzt hier nicht tun, wobei das, wir würden schon Ihre verschwörungstheoretischen Begründungen interessieren, warum, aus welchen Motiven das Feuilleton auf einmal das Dschungelcamp hochschreiben sollte.
Das ist nicht verschwörungstheoretisch, das hat was mit Mainstream zu tun. Vor ungefähr 15 Jahren hatten wir eine Debatte über Big Brother. Big Brother war Schmuddelfernsehen, nicht mal Unterschicht. Es vergingen einige Jahre, es gingen wichtige FDP-Politiker in den Container und plötzlich las ich in den Feuilletons, es könnte ja sein, dass der Container eine Art von gesellschaftlicher Realität abbildet, die. Und dasselbe beobachte ich jetzt beim Dschungelcamp. Das hat mit Verschwörungstheorie nun gar nichts zu tun. Ich beobachte es distanziert und mit ein bisschen Trauer. Weil ich dachte, bei Qualitätsmaßstäben, wir können viel streiten über Details, aber bei Qualitätsmaßstäben könnte ich, glaube ich, mit den meisten von Ihnen zu einem Ergebnis kommen, wenn wir uns ein Produkt zusammen ansehen.
Darf ich jetzt, also die leichten Spitzen zur FDP überhöre ich jetzt einfach mal. Aber ich wollte den Satz loswerden, Herr Frey, Frau Reim, dass der Bildungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vielleicht darin besteht, nicht auf das Niveau der Zuschauer Rücksicht zu nehmen, sondern es möglicherweise zu verändern. Zu heben, so ist es. Das hört sich jetzt ein bisschen elitär an. Das meine ich so gar nicht. Im Gegensatz zu den freien Sendern, die ja davon leben, dass sie Werbequoten erzielen können, die auf Zuschauerzahlen Wert legen müssen, müssen die immer den Geschmack der Zuschauer treffen. Ich habe immer gedacht, das öffentliche rechtliche Fernsehen hat von seinem bildungs- und kulturellen Auftrag her auch zumindest den Ansatz, nicht immer auf die jetzigen Forderungen der Zuschauer Rücksicht zu nehmen, sondern möglicherweise deren Geschmack, deren Niveau zu verändern. Denn sonst können wir den Auftrag streichen. Wenn Sie nur sagen, wir müssen zusehen, möglichst viele Zuschauer und Zuschauerinnen zu bekommen, dann brauchen Sie keinen Bildungsauftrag.
Also ich finde, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen doch auch tut. Also wir können doch jetzt hier nicht sagen, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen nur Trash sendet. Das wäre ja falsch. Ich würde nur die Diskussion mal gerne auch noch ein bisschen erweitern und sagen, tut das öffentlich-rechtliche Fernsehen es in einem angemessenen Ausmaß? Und werden die Gelder richtig verteilt? Natürlich spielt Quote eine Rolle, so naiv kann ja niemand sein. Natürlich müssen ihre Sender geguckt werden, das ist ja alles ganz klar. Aber aber gäbe es nicht Möglichkeiten, Gelder anders zu verteilen? Ich bin jetzt nochmal bei dem, was für Sport ausgegeben wird. Ist es notwendig, dass wir so viele Rundfunkorchester haben? Ist wirklich diese föderale Verfasstheit, die ein Radio Bremen mitfinanziert, ist es notwendig? Müssten wir nicht da gucken, um zu sagen, ja, wir wollen genau den Auftrag besser erfüllen, nachhaltiger erfüllen? Und solche Sendungen sind auch teuer herzustellen, klar, wegen mir auch 24 Stunden lange Serien. Aber können wir mit dem Budget, was wir haben, nicht besser umgehen? Das ist schon eine Frage.
Aber ich glaube, es geht jetzt gar nicht so sehr um die Frage Qualität oder nicht, sondern um andere Merkmale wie Geduld im Fernsehen. Braucht, muss man den Zuschauer nicht erziehen? Muss man irgendwie nicht versuchen, sperrigere Formate mit mehr Geduld durchzusetzen?
Wir tun eigentlich das jeden Tag. Und ich bin immer dann deprimiert, wenn ich feststelle, das war was Tolles, das war was Spannendes, das war etwas, wofür zu kämpfen sich lohnt, und es will keine Sau sehen. Da bin ich dann traurig. Und, Herr Kubicki, wir probieren das immer wieder. Und das Schöne an so altmodischen Einrichtungen wie der ARD ist, wir sind genetisch treu. Mord mit Aussicht lief in der ersten Staffel unter aller Sau. Es wollte praktisch keiner sehen. Aber es hat ein tapferes Häuflein von Leuten gegeben, die gesagt haben, und wir glauben an das Format und wir wollen es weiter probieren. Das haben wir gemacht und der Erfolg hat sich eingestellt. Wir müssen uns was trauen. Wir müssen auf den Erfolg auch warten. Nur das mit dem Pädagogischen und den Menschen zum wahren, schönen, guten bringen. Wir versuchen das tagtäglich, Herr Kubicki, aber, und das ist mir ganz ernst, es ist schwerer geworden, weil in den schlechten alten Zeiten, die manche für die guten halten, in einer Monopolstellung, du dir natürlich abends überlegen konntest, siehst du Panorama im ersten deutschen Fernsehen oder eine sehr intellektuell mitreißende Lysistrata-Übertragung im zweiten deutschen Fernsehen. Nun hat der Mensch an der Fernbedienung, der mit dem gelenkigen Daumen, die Wahl zwischen 30, 60, 100 Programmen. Und die Programme haben es schwerer. Es sagt nur niemand, dass es sie nicht geben soll. Und Frau Pohl hat es angedeutet, wir machen sie auch. Und Sie alle können sie finden. Und Sie unterstützen uns darin, gute Programme zu machen. Und manchmal
also,
machen wir
Herr
einfach
Kubicki,
Mist.
Ich muss noch mal sagen, ich finde, dass diese Gleichung, die Privaten dürfen das blöde Fernsehen machen, das die Leute sehen wollen, und die Öffentlich-Rechtlichen müssen das Intelligente machen, dass man den Leuten zumuten muss, die finde ich weltfremd.
Die ist auch ein bisschen einfach.
Ja, Moment. Also so kann es nicht sein. Und ich will mal sagen, ich glaube, was uns gelingen muss, Frau Reim, sicher werden wir uns immer Inseln des Anspruchs leisten, auch im Hauptprogramm, von denen wir von vornherein wissen, dass die nicht sehr massenwirksam sind. Ob es jetzt das Philosophische Quartett beim ZDF ist, um Mitternacht am Sonntag um 12 Uhr oder Aspekte. An vielen anderen Stellen des Programms müssen wir den Zuschauer, ich sag mal so, zu Qualität verführen, indem wir den Übergang von massenattraktiven Sendungen zu dem, was Sie sich wünschen, Herr Kubicki, zu den aufrührenden, aufklärerischen, innovativen Formaten und Inhalten finden. Und ich kann nur sagen, das funktioniert ganz gut. Wenn wir zum Beispiel im ZDF am Sonntagabend nach diesem düsteren Schweden-Krimi, sehr junges Programm, Frau Pohl, das den Übergang auch aus Neo geschafft hat ins Hauptprogramm, da platzieren wir um 23.15 Uhr History, 30 Minuten Zeitgeschichte. Und wir sehen, die Leute bleiben dabei. Das ist eine ideale Rampe. Das passt irgendwie zusammen. Und so gelingt es uns an vielen Stellen des Programms, ich sag's nochmal, Einladung, Verführung zu Qualität.
Ist es denn, weil Sie hier immer sozusagen, ich habe immer das Gefühl, wenn Senderverantwortliche kritisiert werden, für ihren, dann sind sie in so einem Rechtfertigungsdruck. Müssen Sie sich dann nicht in einem eigenen Interesse auch überlegen, was sind eigentlich, was wollen wir eigentlich, wie geht es irgendwie? Und ich frage jetzt in dem Punkt, weil ich wissen wollte, ist das denn zukunftsweisend, so ein Konzept? Die Masse zu nehmen und sie dann überzuleiten in dem Moment, wo man sagt, sowas wie Massengeschmack wird zunehmend sowieso fragwürdig, ob es das gibt. Die Nische wird immer stärker, immer leichter erreichbar auch. Herr Hager hat ja auch erzählt, wie das gehen könnte.
Also erstens, Rechtfertigungszwang Ja, ich finde, wir sind in einem Rechtfertigungszwang. Wir müssen uns gegenüber einer Öffentlichkeit und einem Beitragszahler rechtfertigen für das, was wir machen. Und ich versuche sozusagen unsere programmstrategischen Erklärungen hier zu erklären. Wie erfolgversprechend das ist. Also wir sind ja in einem Zeitalter einer unglaublichen Revolution in den Medien. Ob in 10 Jahren die Spartenkanäle, die Digitalkanäle und vor allem online sozusagen die Hauptausspielform sind und die sogenannten Hauptprogramme marginalisiert sind. Ich glaube das nicht. Das, schon vor 10 Jahren wurde das Fernsehen für tot erklärt und sozusagen das Internet für die Zukunftskraft. Dass es da eine Tendenz gibt, glaube ich ja. Ich kann nur sagen, dass insgesamt gesehen, wenn man mal die Marktanteile addiert, das Fernsehen so stark ist wie nie zuvor. Mit 240 Minuten pro Tag, die immer weiter steigen, verteilt auf die unterschiedlichen Plattformen, auch bei den privaten. Also noch würde ich das Sterbeklöcklein da nicht läuten.
Vor allem noch eine Antwort und dann würde ich gerne das Podium öffnen für die.
Ich verstehe nicht, Herr Staun, warum Sie denken, wir setzten immer auf Masse. Seitdem ich jetzt hier was sagen darf, sage ich, es geht um die Differenzierung. Und es gibt unterschiedliche Aufträge und unterschiedliche Dinge, die wir zu erfüllen haben. Und längst nicht alles richtet sich an Masse. Es richtet sich etwas an kleinste und kleine Minderheiten. Nur ein Punkt ist doch wichtig. Ich halte es mit Brecht, dass das Volk nicht tümmlich ist. Und ich mag auch nicht so gerne hören, dass die Leute immer döver werden und wir sie noch döver machen. Das ist nicht der Fall. Wenn wir mit einer großen Dokumentation wie Aged über den Genozid an dem armenischen Volk mehrere Millionen Menschen erreichen, dann kann ich nur sagen, muss die Hertha lange spielen, bis sie so viel Akzeptanz hat. Das ist doch fantastisch. Oder mit Operation Zucker, Kinderhandel, da gibt es Millionen von Menschen, die sich dafür interessieren und das anschließend im Netz diskutieren. Dann kann man doch nicht sagen, ihr setzt auf breite Massenveranstaltungen und damit auch wiederum sagen, Masse ist gleich Verblödung. 10 Millionen Zuschauer für die Tagesschau, das ist keine Verblödung.
Herr Kubicki, Sie wollten noch was sagen.
Nein, ich wollte nur damit kein falscher Eindruck entsteht. Ich bin gegen Erziehung. Das hört sich immer ganz komisch an. Bildungsauftrag ist was anderes als Erziehung. Ich finde ZDF History eine der wirklich herausragend guten Sendungen des ZDF. Die spannende Frage ist nur, warum 23.30 Uhr und nicht 20.15 Uhr? Können Sie mir die beantworten? Warum nicht 20.15 Uhr?
Doch, wir haben ja Dienstag um 20.15 Uhr auch 45-minütige zeitgeschichtliche Dokumentationen, haben jetzt vor dem 30. Januar zum Beispiel das Tagebuch von Sebastian Haffner in einer filmischen Adaption dort gesendet mit 2,5 Millionen Zuschauern, immerhin. Also wir machen das auch im Hauptprogramm und wir machen es übrigens, diese History-Geschichten sind deshalb besonders wertvoll, weil sie durch die Spartenkanäle ziehen, durch ZDF Info ziehen. Die Kollegin hat mir gesagt, es gibt im Moment pro Jahr, die dafür verantwortlich ist, produzieren wir etwa 35 neue History-Folgen, à 30 oder 45 Minuten. Im Jahr 2012 ist History auf den etwa 10 Kanälen, die da zur Verfügung stehen, 1800 Mal wiederholt worden. Da sind dann nur 150, 200, 250.000 Leute dabei, aber rechnen Sie das mal hoch, wie viele Menschen das erreicht.
So, jetzt würde ich ganz gerne fragen, ob es Fragen im Publikum gibt. Frau Wick, wollen Sie mir ein Mikrofon machen? Ich weiß nicht, ob beide Mikrofone bereit. Okay.
Ja, danke schön. Kann man mich hören? Man hört sich ja selber immer nicht. Also ich möchte mich ganz gerne kurz vorstellen, so wie Sie das gerade mit der Bluse gemacht haben. Nicht, weil ich jetzt nur über mich reden möchte, sondern weil es relevant ist für das, was ich sagen möchte. Ich bin seit 13 Jahren in der Jury des Deutschen Fernsehpreises. Wir gucken da 1200 Programmstunden jedes Jahr. Ich glaube, ich gehöre zu den Menschen hier im Raum, die am meisten von Ihnen allen das Programm kennen. Ich mache seit 12 Jahren, redigiere ich einmal im Jahr einen Jahresrückblick des ALM-Jahrbuches. Das sind die bösen Privaten, die Medienanstalten, die sich einen Wissenschaftler leisten, der das ganze Jahr über das Programm sehr penibel auseinandernimmt. Und der schreibt seit 6 oder 7 Jahren regelmäßig darüber, dass es ein großes Marktversagen der Privaten gibt. Er schreibt sozusagen über die eigene Kaste in allem, was Information, Politik, Gesellschaft, Kultur und so weiter. Das können Sie alles nachlesen. Diese Bücher gibt es sogar umsonst. Als drittes bin ich seit neuestem zu meiner großen Freude Leiterin des Fernsehfilmfests Baden-Baden. Da suchen wir 12 Produktionen Fernsehspiele heraus, stellen fest, dass es sehr, sehr schwierig ist, überhaupt mehr als 2 oder 3 Qualitätsproduktionen des privaten Fernsehens zu finden. Das hat auch ein paar andere Gründe, die sozusagen geldmäßige sind, aber es gibt ein sehr, sehr großes Panel von öffentlich-rechtlichen Fernsehspielen, die so wie Operation Zucker kritisch sich mit der Gesellschaft auseinandersetzen. Was ich jetzt an dieser Diskussion interessant finde, ist, dass ich das Gefühl habe, nirgendwo von all dem, was Sie gesagt haben, finde ich mich eigentlich in meinem sehr intensiven Fernsehkonsum und in dem, was ich übers Fernsehen weiß, wieder, außer, obwohl ich mich ja hier unter Kollegen befinde, die offensichtlich auch selber in der Branche tätig sind, außer in einem. Und das irritiert mich sehr, nämlich, dass ich das Gefühl habe, was ich hier gesehen habe, war eine Talkshow. Also was ich gesehen habe, spiegelt genau das wider, was wir andererseits alle kritisieren. Und zwar, danke für den knappen Applaus. Aber ich meine tatsächlich auch Sie, weil ich bin seit 20 Jahren Fernsehkritikerin, wie einige hier auf dem Podium wissen, dass ich liebe das Fernsehen, ich schaue es gerne, ich habe aber eine Publikumskrise. Ich stelle fest, dass das Publikum nämlich auch genau das schätzt, was Sie jetzt hier machen. Sie haben einen tollen Vortrag gehalten, der war sehr unterhaltsam, aber der war natürlich auch pointiert und in einigen Punkten ungenau. Das Podium ist besetzt wie in einer Talkshow, es gibt von jeder Klasse einen. Ja, es gibt keinen Vortrag, es gibt keine Zahlen, es gibt sozusagen jemand aus der politischen Klasse, es gibt jemand von den Sendern, es gibt jemand von den Jungen, sie haben sich ja auch selber ironisch schon so klar gemacht. Und alle zusammen finden wir genau das am tollsten und applaudieren, wenn es ironisch, polemisch ist und wenn es ein Fernsehen beschreibt, von dem ich Ihnen leider sagen muss, das ist tatsächlich nicht mehr das Fernsehen von heute. Die Beispiele sind veraltet, die Problemlagen stimmen nicht. Und ich wünsche mir einfach, ich habe gar keine Frage an Sie, aber ich setze ein Statement, ich wünsche mir eine substanzielle Diskussion. Und ich glaube, wir brauchen dafür PowerPoint-Vorträge, einen Wissenschaftler, der uns sagt, was wo stattfindet. Wir müssen da Zahlen auf den Tisch legen und nicht uns unterhalten lassen wollen. Das ist vielleicht das Schlimmste, was das Fernsehen in den letzten 20 Jahren gemacht hat, dass auch diese Runden jetzt so funktionieren wie das, was wir kritisieren. So, ich muss jetzt mal raus.
So, das war dann die Stimme vom Betroffenheitssofa, aber wenn wir bei der Logik bleiben. So, jetzt würde ich gerne Herrn Schmidt
Frau Pohl hat vorhin die einfache Frage gestellt, brauchen die Öffentlich-Rechtlichen die Quote? Und Sie haben entschieden verneint. Ich mache so lange Fernsehen, nämlich seit 50 Jahren.
Ich habe nicht verneint, ich habe gesagt, wir brauchen die Quote.
Ja, aber Entschuldigung, sie hat gefragt, ob man sie abschaffen kann. Entschuldigung, und Sie waren alle dagegen. Ich mache jetzt seit 50 Jahren Fernsehen und erinnere mich deswegen auch an eine Zeit, als es andere Messungen gab als die quantitativen. In den 70er Jahren wurde auch gemessen die Zufriedenheit des Publikums mit dem Programm. Und das gab dann eine ganz andere Diskussion in den Sendern, dass nämlich gesagt wurde, okay, wir haben zwar nicht viele Zuschauer erreicht, aber die wir erreicht haben, sind damit sehr zufrieden gewesen. Deswegen frage ich, denken die Öffentlich-Rechtlichen nicht auch mal daran, wieder zusätzliche qualitative Befragungen zu machen? Wie ist das, wenn ich mich richtig informiert bin, das Fraunhofer-Institut sich im Augenblick damit beschäftigt?
Das machen wir. Es gibt die ganze Zeit quantitative Befragungen auf der einen und qualitative Befragungen auf der anderen. Es hat sich nur etwas geändert seit den 70er Jahren, das daraus besteht, es ist schön zu hören, wenn 10 Leute sich mit etwas beschäftigen und damit sehr zufrieden sind. Der Punkt ist nur, was lernen wir daraus? Und deswegen meine Antwort auf jede Kritik an der Quote, Differenzierung. Frage, welches Publikum ist hier gemeint? Welches Publikum haben wir erreicht? Und wie ist das mit der Zufriedenheit? Und so entsteht eine Mischung aus quantitativen und qualitativen Punkten. Nur so geht's meiner Meinung nach. Frau Wick, was ich bei Ihnen nicht verstanden habe, was bedeutet das? Das hier ist eine miese, blöde, weiß nicht wie Talkshow. Und was heißt das? Was heißt das? Unsere Problemlagen sind veraltet. Was sollen wir machen?
Nee, ja, die Frage ist natürlich groß. Aber Sie haben völlig recht damit. Was ich damit meinte, ist, dass es kommt ja immer dieser Druck, auch jetzt hier aus dem Publikum, wir sollen mal aufhören, an die Mehrheit zu denken. Wir sollen relevant sein, es soll sozusagen, das Fernsehen soll sperrig sein. Und selber reagiert man eben aber auch unterhaltsam. Deswegen gehöre ich zu denen, die wie Sie und Herr Frey verteidigen, dass wir die Mehrheit nicht aus dem Auge verlieren, weil meiner Meinung nach wir längst selbst die Mehrheit sind. Also auch die wir gerne andere Stücke sehen. Ich kann Ihnen wirklich sagen, natürlich bei diesen 1200 Programmstücken, ich bin dann auch für Arett, ja, und für die Dinge, die zum Teil beim ZDF man sich dann eher bei den Spartenkanälen anguckt. Und wir fragen uns dann beim Fernsehpreis auch, was ist das für ein Bild, wenn die guten Dinge, wenn wir die eher in den Spartenkanälen finden. Das ist ein Teil einer Strategie und wir müssen über diese Strategie reden und wir müssen ehrlich damit sein, wo wir uns selber auch gut unterhalten. Und ich habe vielleicht nur ganz kurz als letztes, es war so bei Big Brother so, dass innerhalb von einer Saison und nicht innerhalb von wenigen Jahren sich das geändert hat. Ich habe im Auftrag von IP Deutschland auch das nochmal zu Zahlen, Fakten, Daten. Die haben ja am Ende der Saison, das ist der Vermarkter von RTL, einen Presseausriss gegeben mit 1000 Kritiken von mir und meinen Kollegen. Und sie konnten, es war historisch geordnet, und sie konnten vom ersten Tag von Big Brother bis zum letzten sehen, wie alle gekippt waren. Und warum? Weil es 7 oder 8 Millionen waren. Und genau das passiert natürlich jetzt auch. Ich werde natürlich gebeten, auch ich habe eine Kolumne gehabt über das Dschungelcamp, weil die Redaktionen natürlich sagen, wir müssen es irgendwie verarbeiten. Und ich finde es einfach verlogen, wenn wir sagen, auf der einen Seite, alle sollen wir Gebühren zahlen und auf der anderen Seite sagen wir, wir sind jemand anders als das Publikum. Wir alle, die wir hier sitzen, sind das Publikum. Aber wir sind auch die, die ins Theater gehen und woanders hingehen und deswegen niemals die Mehrheit sein werden. Und Sie alle würden, glaube ich, nicht mehr zahlen, wenn das Fernsehen so wäre, wie Sie es sich wünschen.
So, ich glaube, wir haben noch Zeit für ein oder zwei Wortmeldungen. Der Herr hier vorne meldet sich schon ganz lang.
Ja, guten Morgen, Heiko Zupke, auch Mitglied der Akademie. Wir reden ja jetzt hier über Fernsehen, nicht über Film, was auch wieder Arte betrifft ein wenig. Ich würde gern auch etwas aufgreifen, was Frau Pohl gesagt hat, nämlich mal über Zahlen reden. ARD und ZDF haben mit sämtlichen Programmen ungefähr noch, also wir können immer über einzelne Prozent oder Prozentpunkte streiten, einen Gesamtmarktanteil von 25% an, also über den Gesamttag gesehen und 25% doch. Und die Zuschauer sind überaltert, sagen wir es mal so. Sie haben von ihren Rundfunkräten, vom Fernsehrat schon lange den Auftrag, dagegen etwas zu tun. Das ist auch nicht erst seit gestern so. Und wenn man sich die Budgets anschaut von der Haushaltsabgabe, genau wie von Rundfunkbeitrag, fließen ungefähr 70% in die Verwaltung, 30% ins Programm. Das sind jetzt keine ganz genauen Zahlen, aber darauf läuft es hinaus. Und von diesen 30% ein erheblicher Teil wird für Sport eben ausgegeben, um darauf nochmal zurückzukommen. Um Frau Pohls Frage aufzugreifen, die so unterging, geht es nicht auch darum, Gelder umzuverteilen? Also jetzt nicht unbedingt, hier sitzen sehr viele fiktionale Leute, nicht nur in die Fiktion, wobei man über die Ausprägung der Fiktion auch immer noch reden kann, also Heiter und Tödlich ist etwas völlig anderes als Türkisch für Anfänger, und Türkisch für Anfänger liegt 10 Jahre zurück. Es sind einfach Entwicklungen da, man muss sich Entwicklungen anschauen und Zahlen anschauen, da würde ich Frau Wick unbedingt recht geben.
Also jetzt müssen wir mal die Zahlen korrigieren. Frau Reim, helfen Sie mir. Ich will genau sein. Ich meine, es nutzt doch nichts, wenn wir hier irgendwelche Zahlen in die Welt setzen, die einfach Quatsch sind, Herr Kollege. Also die Gesamtanteile ARD und ZDF, Hauptprogramme im letzten Jahr, ARD 12,6, ZDF 12,6, ARD 12,4, nur Hauptprogramme. Dazu kommen die Spartenkanäle, dritten Programme, Digitalkanäle. Ich schätze, dass wir beide bei mindestens 40-45% gelegen haben.
Ich tippe auf 40, aber auf keinen Fall bei 25.
Ohne Online, aber alle Kanäle 40-45%. Verwaltungsaufwand viel kleiner. Also,
Entschuldigung, da muss ich mal was aus der Praxis sagen. Ich mache 40 Jahre Fernsehen. Ja. Ich liebe das Fernsehen. Ich habe 3 Kinder, und jeder schaut was anderes. Ja. Ach, ich kann das ohne. Nein, ich habe, also bitte. Ich habe, in jedem Raum steht ein anderer Fernseher, weil die Frau was anderes guckt, die Kinder was anderes gucken und ich etwas anderes schaue. Ich habe angefangen, Fernsehen zu machen vor 40 Jahren. Da habe ich für einen Tatort, den ersten Tatort, 30 Drehtage gehabt. Heute habe ich für den Tatort 19 zwischen 21 Drehtage. Ich schaue mir das Vorabendprogramm an und kriege Depressionen. Ich kriege Depressionen. Es ist von einer Armseligkeit, einer Fantasielosigkeit, wo ich vor 20 Jahren besseres Fernsehen gemacht habe. Und jetzt komme ich auf das Geld zu sprechen. Ich verdiene gerne Geld und ich arbeite gerne. Ja? FAZ, will ich Ihnen etwas sagen? Versteckte Inflation, die FAZ hat in den letzten 10 Jahren ihre Zeitung um 120% erhöht. 120%, dürfen Sie nicht vergessen. Ich mit meiner Gage ist eingefroren seit ungefähr 8 Jahren. Gibt's nicht. Jetzt höre ich zum Beispiel, ich habe Fahnder gemacht, 203 Folgen. Wir fingen an damals mit 12 Drehtagen. Jetzt bekomme ich ein Angebot für eine Krimiserie wieder im Vorabendprogramm und ich höre 8 Drehtage. Wie man mit 8 Drehtagen einen vernünftigen Krimi machen soll, ist mir nicht vorstellbar. Und wenn Sie das Vorabendprogramm sehen, dann sehen Sie, dass unendlich gespart wird, dass Tagesgagen gezahlt werden von 800 und 1200 und 1300 Euro für gestandene Schauspieler. Dankeschön. Ja, aber es regt sich niemand auf. Meine Agentur sagt, es ist eine Katastrophe. Wir machen einen sehr anspruchsvollen Film. Stefan Wagner dreht den. Für die Tagesgagen haben wir kein Geld. Das ist, also für die Eintagesrollen haben wir kein Geld. Ich will nur sagen, meine Kinder zum Beispiel schauen gern, also den Tatort, sie schauen Sport, ganz, ganz wichtig, und sie gehen natürlich, wie Sie gesagt haben, ins Internet und schauen amerikanische Serien. Amerikanische Serien. Der Sohn ruft mich an von Australien und sagt, ich habe Breaking Bad gesehen, ich habe Six Feet Under gesehen, das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Soll ich ihm sagen, er soll das deutsche Vorabendprogramm oder die deutsche Serie als Äquivalent? Da bin ich hilflos.
Frau Klein, Herr Frey, wollen Sie darauf antworten?
Ich mag das deutsche Fernsehen. Ich finde mich unheimlich gut informiert über das deutsche Fernsehen, was Politik betrifft, was Wirtschaft betrifft, was Kultur betrifft. Da gibt es eine ganz große Auswahl. Da bin ich super einverstanden. Aber ich bin absolut deprimiert, dass in der Produktion ständig die Kosten runtergefahren und gespart wird.
Das läuft da falsch bei 7,6 Milliarden. Klingt so, als ob erstmal genug Geld da ist.
Ich habe Sie jetzt nicht verstanden.
Was läuft da falsch, wenn man 7,6 Milliarden bekommt und dann die Budgets so kürzen muss?
Also, mein lieber Herr, das ist so viel Geld ist das nicht für das, was wir leisten. Das klingt natürlich wie eine gewaltige Menge. Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihr emotionales Dabeisein, auch für das Qualitätssiegel, das Sie dem deutschen Fernsehen gegeben haben. Es ist aber auch eine sehr realistische Schilderung der Situation, in der wir sind. Wir sind nämlich nicht der Moloch, in dem das Geld verschwindet. Wir sind im Moment, trifft jedenfalls für das ZDF zu und bei der ARD wird auch gespart, ein Sender, wo wir sogar eigenes Personal abbauen. Zum ersten Mal in der Geschichte, ja, ich weiß jetzt nicht, warum sozusagen die einen wertvoller sind als die anderen, aber im Bereich des ZDF müssen wir und haben wir uns sowohl von festen als auch von freien Mitarbeitern verabschieden müssen. 400 Leute von ungefähr 6.000, knapp unter 6.000 bis zum Jahr 2016. Ich muss mich von jungen, freien Journalisten trennen, einschließlich der Innovations...
Das können wir auch mit weniger Schauspielern machen.
Wie bitte?
Mit drei Schauspielern. Weil wir nur Geld für drei Schauspieler haben, die Regie runterfahren und sagen, wir haben nur Geld für drei Schauspieler.
Also gespart werden muss an allen Enden. Es tut mir leid, auch wenn hier nur also die eine Gruppe im Raum sitzt. Es tut mir leid. Also ich kann nur sagen, es ist kein System, in dem mit dem Geld geaßt wird, sondern wo im Moment auf die Kante genäht wird.
Würden Sie bitte auch ans Mikrofon?
Ja, da sind Sie relativ allein, sondern da muss ich mich an Frau Wieck. Also ich kann nur sagen, dass wir unsere Talkshow selber produzieren.
Und da will ich nochmal bei Frau Wieck anlanden, die viel geschmähte große Zahl der Talkshows, über die man streiten kann, aber über eins kann man nicht streiten, nämlich darüber, dass sie erfolgreich sind. Die Leute wollen das sehen.
Drehen uns etwas im Kreise, Frau Reim, Sie wollten nochmal was dazu sagen.
Herr Mattausch, ich verstehe Sie sehr gut. Ich finde das eine deprimierende Entwicklung, wenn Schauspielerinnen und Schauspieler für das, was sie leisten, weniger Geld bekommen als vor zehn Jahren. Ich weiß auch, dass die ganze Branche härter geworden ist und dass die ganze Branche mit sinkenden Budgets zu kämpfen hat. Nur, der Punkt ist, sie finden nie einen Konsens darüber, wer wo wie zu sparen hat. Den finden sie nicht. Und die Zahl, die da angegeben wurde, was bei uns in diesen fetten Verwaltungen arbeitet, ist einfach reiner Unsinn. Der RBB ist, glaube ich, nicht dafür verdächtig, ein großer, bedeutender, reicher Sender zu sein. Wir haben nach der Fusion unseren Gesamtaufwand ungefähr um 25% reduzieren müssen, in allen Bereichen. Und es war außerordentlich hart. Und was wir versuchen, ist, die Budgets so umzusteuern, dass sie dem zugutekommen, wofür wir erfunden wurden, dem Programm.
Entschuldigung, Frau Reim, warum muss gespart werden? Wo wird das Geld anders verteilt? Das kann ich nicht beurteilen. Wo fließt das hin?
Ganz einfach. Aus zwei Sendern wurde einer. Und aus zwei kleinen Sendern wurde einer. Und es war zu wenig Geld da, weil selbstverständlich in dieser Region mehr Menschen leben, die wenig Geld haben, als im Rhein-Main-Gebiet.
Aber die
die zahlen die gleiche Gebühr, aber was beim Rundfunk Berlin-Brandenburg ankommt, ist nicht das Gleiche. Wir haben in dieser Region, und das liegt nicht daran, dass die Leute böse sind, sondern daran, dass sie arm sind, 15% Menschen, die von der Gebühr befreit sind. Ich nenne Ihnen ein unverdächtiges Beispiel. Wenn der Westdeutsche Rundfunk für 100.000 Euro einen Server kauft, dann gibt er ihn in seinem Bedarf an bei der KEF. Dann wird die Einheitsgebühr gegeben von allen Zuschauerinnen und Hörern. Und für denselben Server würden beim RBB nach der Verteilung 70 Euro landen und beim WDR 120. So ist die Realität. Und ich will nur, dass Sie verstehen, dass es ein ziemlich komplexes Ding ist. Und im RBB wissen alle, die im RBB arbeiten, es gibt einen Primat des Programms. Die Verwaltung, die Intendanz, die Technik, wir arbeiten für das Programm. Und so müssen wir versuchen, unsere Budgets umzusteuern. Aber es ist also keine Kleinigkeit.
Ich fürchte, ich muss jetzt hier, gerade wenn es so spannend wird, auch die Diskussion beenden. Wir sind über der Zeit schon. Ich fürchte auch, dass wir vor allem. Das weiß ich nicht genau. Ich habe hier nur die Zeit vor. Wir können gerne noch, weiß ich nicht, Frau Fendel, können wir noch.
Also Frage, ob das Podium, da müssen nur die Menschen. Damit
doch jetzt Fragen 10 Minuten sind, oder?
Wir könnten doch zum Beispiel jetzt Fragen sammeln und dann tak, tak, tak noch.
Also ich war bis 12 Uhr eingekauft hier, insofern.
Ach, Sie werden wieder bezahlt.
Ich würde Sie gerne.
Hallo, mein Name ist Käthe Niemeyer. Okay.
Ich bin nee, es gibt. Dann lasse ich noch eine Frage zu und dann muss ich wirklich beenden, weil es gibt Leute, die hier gehen müssen und ich finde es unfair, ohne sie weiter zu. Nein, das finde ich unfair, ohne die Leute dann weiter zu diskutieren. Das ist einfach so vereinbart und Sie können ja gerne mit den Leuten noch weiter diskutieren, die noch hier sind.
Ich sag jetzt einfach mal was. Mein Name ist Käthe Niemeyer, ich bin Fernsehregisseurin, bin öffentlich-rechtlich eigentlich die ganze Zeit, habe überhaupt kein Problem mit der Zwangsabgabe, finde aber aus dieser Zwangsabgabe resultieren bestimmte Dinge. Also ein Veröffentlichungszwang, was mit den Gebühren gemacht wird, damit solche Zahlen, von denen Sie jetzt sagen, und 70, 30, irgendwie, das stimmt nicht, das glaube ich Ihnen auch. Aber ich finde, das müsste einfach klar und öffentlich gemacht werden. Und der nächste Punkt, der mir persönlich extrem am Herzen liegt und der überhaupt nicht angesprochen wurde, ist Transparenz bei der Auftragsvergabe. Weil da hat sich Also da hat sich jetzt im Laufe der Jahre, ich sag mal, auf unserer Seite so ein bisschen was angestaut. Und das ist von Jahr zu Jahr schlimmer geworden. Und es kann irgendwie nicht sein, dass mit diesen Zwangsgebührengeldern die Öffentlich-Rechtlichen immer mehr Tochterfirmen gründen und diesen Tochterfirmen dann wieder Aufträge zuschustern. Und das kann auch nicht sein, dass Frau Wille, die da momentan für zuständig ist, sich hinstellt und sagt, das, was es da gibt, ist genügend Transparenz. Und ich finde, dieses Verhalten muss sich ändern. Und ich glaube sogar, wenn ich damit vielleicht auch übers Ziel hinausschieße, aber ich glaube ehrlich gesagt sogar, dass dieses sich selber immer weiter verwursten also nicht dazu beiträgt, dass wir kreativere Programme bekommen.
Ich fürchte, das ist wirklich zu komplex und zu groß. Und ich fürchte, wir haben auch die Ansprechpartner unbedingt da für diese Frage. Ich würde jetzt wirklich gerne das Podium schließen und die Veranstaltung beenden. Und ich freue mich, wenn Sie untereinander oder auch mit den Teilnehmern hier noch diskutieren. Vielen Dank für Ihre Teilnahme.